Woran erinnern dich diese Geräusche, Anka?
Also so das Hintere, da dachte ich erstmal, es könnten auch Tauben sein, aber ist es nicht.
Ja, stimmt. Also das sind tatsächlich Laute von Pottwalen. Und ein internationales Forschungsteam sagt jetzt, dass diese Laute von Pottwalen auch viel gemeinsam damit haben, wie wir Menschen kommunizieren. Und darum geht's jetzt.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Hallo, wir sind Anka Horn
und Wiebke Lehnhoff und wir haben wieder vier Wissensthemen für euch dabei. Los geht's mit den Pottwalen. Bei denen haben Forschende die Klicklaute genauer ausgewertet. Die werden auch Codas genannt und sie wurden zwar schon früher untersucht, aber nur bezogen auf ihren Rhythmus. Und in der neuen Studie hat das Forschungsteam auch die Tonhöhe und Tonlänge analysiert und sagt, da gibt's sehr enge Parallelen zur menschlichen Sprache.
Weil wir Menschen, wir können den Klang von Vokalen verändern. Und Wale können eben ihre Klicklaute variieren, genauso wie wir Menschen das mit den Vokalen machen. Die Wale machen das mit einem Organ in ihrer Nasenstruktur. Und das funktioniert so ähnlich wie unsere Stimmbänder. Das schreiben die Forschenden im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B.
Und das Team sagt, dass die Kommunikation von Pottwalen nicht nur rhythmisch ist, sondern komplexer, eben mit ganz unterschiedlichen Tonhöhen und Tonlängen. Und das wurde früher wohl noch nicht entdeckt, weil die Pottwale am meisten ganz weit unten im Meer miteinander kommunizieren.
Wiebke, wie oft bist du auf Social Media, also Insta oder so, und siehst dann da kleine Kinder oder Babys, die gefilmt werden?
Naja, ich bin nicht mehr ganz so viel auf Social Media unterwegs, aber ich fand das früher schon echt krass teilweise, dass da auch Freundinnen von mir ihre Kinder einfach so gezeigt haben, ohne Pixel, ohne irgendwie ein Smiley über dem Gesicht, irgendwas.
Ja, die Landesmedienanstalten in Deutschland wollten wissen, wie die Influencer so ihre Kinder zeigen. Forschende vom Leibniz-Institut für Medienforschung haben das dann untersucht bei Insta, YouTube und TikTok.
Und die haben sich ungefähr 360 deutschsprachige Profile angeschaut, die alle mit Family-Content Geld verdienen. Family-Influencing wird sowas dann eben auch genannt. Und von denen zeigen ganz viele ihre Kinder klar erkennbar, also unverpixelt im Netz, nämlich ein Drittel.
Fachleute sagen, es ist richtig lukrativ, die eigenen Kinder zu zeigen. Und die meisten Klicks gibt es, wenn die Kinder zwischen 0 und 3 Jahre alt sind, also noch ganz klein.
Ja, die sind ja auch süß. Kein Wunder, dass da viel geklickt wird und die Leute das gerne sehen. Aber die Forschenden sagen, da wird die Privatsphäre der Kinder verletzt und auch ihre Persönlichkeitsrechte. Vor allem, wenn die Kinder gefilmt werden, wenn sie Wutausbrüche haben zum Beispiel oder auch wenig Klamotten anhaben natürlich.
Ja, die Landesmedienanstalten haben jetzt Empfehlungen rausgegeben für Family-Influencer. Da steht drin, man sollte die Kinder immer verpixelt zeigen und auch nicht in verletzlichen Momenten und auch nicht in der eigenen Wohnung, weil das ein geschützter Raum sein sollte.
Also können die eigentlich ihre Kinder gar nicht mehr zeigen, oder?
Ja, die sagen halt, mach nur das, was dein Kind später, wenn es erwachsen ist, dann auch noch okay finden würde. Und sie fordern auch von den Werbepartnern, dass auch die darauf achten. Also dass die, wenn die mit solchen Family-Influencern zusammenarbeiten, auch darauf achten, dass die Persönlichkeitsrechte der Kinder gewahrt werden.
Jetzt geht's um einen Supervulkan, also einen Vulkan mit einer riesigen Magmakammer. Und wenn so ein Supervulkan ausbricht, dann bleibt nicht so eine Art Berg zurück, also ein Vulkankegel, sondern eine tiefe Senke von all dem Magma, was unten war, weil das eben wie eine Art See war unter der Erde.
Und so eine riesige Magmakammer liegt offenbar auch unter der Toskana. Auch da ist ein Vulkan, der ist aber noch nie ausgebrochen.
Da haben jetzt Geologinnen und Geologen unter anderem von der Uni Genf sich den Untergrund der Toskana noch mal genauer angeschaut, weil schon bekannt war, dass da heiße Flüssigkeit vorhanden ist und auch immer wieder Gase austreten. Aber niemand wusste so richtig, woher das eigentlich kam. Und deshalb hat das Forschungsteam dann da so ein Netzwerk aus besonders empfindlichen Messgeräten installiert.
Und diese Auswertung jetzt, die zeigt, dass es da 8 bis 15 Kilometer unter dem Boden einen auffälligen Bereich gibt. Bodenerschütterungen gehen zum Beispiel nicht da durch. Und da sagen die Forschenden, das bedeutet, dass an dieser Stelle Magma sein muss. Also eine riesige Magmakammer voll mit glühendem, flüssigem Gestein. Die Forschenden schätzen, das Volumen ist so groß wie 100 Mal der Bodensee.
Und das ist auch etwa so die Größenordnung vom Yellowstone-Supervulkan. Aber anders als bei dem gab es eben in der Toskana noch nie einen Ausbruch. Und das könnte an der besonderen Zusammensetzung des Magmas da liegen. Denn die Forschenden vermuten, dass sich da unten auf dem Magma eine kühlere Kruste gebildet hat und die verhindert, dass von unten dann heißes Magma hochsteigen kann.
Und das ist eine gute Nachricht für alle, die vielleicht dann noch mal in Urlaub fahren wollen, ja, oder so, weil da müssen wir erstmal keinen Ausbruch befürchten in der Toskana. Alle, die eine Pollenallergie haben, merken, es geht gerade richtig los bei den Pflanzen, die blühen und wachsen. Sieht ja auch sehr schön aus, die ganzen Kirschblüten und Apfelblüten. Aber woher wissen Pflanzen eigentlich, dass es losgehen kann mit dem Blühen und dem Wachsen?
Ja, würde man jetzt sagen, einfach daran, dass es wärmer wird. Ne? Das ist so eine Erklärung. Aber es ist doch ein bisschen komplizierter und es kommt auch darauf an, was das für eine Pflanze ist.
Ein Biologe von der Ruhr-Uni Bochum hat das dem Fachmagazin Sinex genauer erklärt. Er sagt, Krokusse oder Tulpen, die reagieren tatsächlich eher auf die Temperatur. Auch Obstbäume wie Apfel oder Kirsche haben so eine Art Wärmezähler. Die zählen zusammen so, wie viele warme Tage gab es jetzt schon. Okay, passt, los geht's.
Ja, und andere Pflanzen, die haben einen anderen Sensor. Das ist dann nicht die Temperatur, sondern das Tageslicht. Das heißt, diese Pflanzen, die merken, dass die Tage länger werden. Das läuft über Lichtsensoren. Sowas haben zum Beispiel Kopfsalat und auch Spinat.
Das war's von uns. Morgen gibt's hier 4 neue Themen.
Tschüss!
Deutschlandfunk Nova.